langen Atem braucht und viel Geduld und es eben nicht hoppladihopp, so wie ich vorhin sagte, mir entwickeln. Als Marketingmensch habe ich eine Kampagne entwickelt und die würde dann halt auch relativ schnell umgesetzt. So funktioniert Nachhaltigkeitsmanagement nicht. Also man braucht einen langen Atem, man muss Geduld mitbringen, man muss auch ab und zu mal Sachen liegen lassen, um sie dann vielleicht ein Jahr später wieder neu anzugehen, weil sich bis dahin eben das Mindset oder die Einstellung oder was auch immer geändert hat und es der richtige Zeitpunkt ist, es jetzt zu platzieren. Manchmal ist man vielleicht auch zu hastig und zu schnell und will zu viel und ja, das ist so eines meiner Learnings gewesen. Ich bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Typ und das muss immer am besten gleich sofort passieren und das funktioniert das als Nachhaltigkeitsmanager an alle, die da draußen Nachhaltigkeitsmanager werden wollen. Das funktioniert nicht. Man braucht Geduld und Zeit.
Auf geht's in eine neue Folge Nachhaltig im Mittelstand. Heute spreche ich mit Jochen Schmidt von Hagro. Hagro macht Corporate Wear, wie ich gleich im Gespräch lernen werde. Und ja, das sind Polos, Sweatshirts, alles, was man braucht, um als Team gut auszusehen. Nur so, denkt hier mal an Werkstätten, Autohäuser, Bäckereien, aber auch Arztpraxen. Immer dann, wenn man gemeinschaftlich in einer gleichen Kleidung auftreten möchte, da ist Hagro, glaube ich, ein guter Ansprechpartner. Aber wie immer, bevor ich jetzt hier viel zu viel vorwegnehme oder euch erzähle, was ihr gleich alles hören werdet, lasst uns doch direkt mit Jochen sprechen und wir holen ihn direkt dazu. Hallo Jochen, schön, dass du da bist. Du bist Sustainability Manager bei Hagro. Und ich musste erst mal gucken, ihr sitzt in Schrotzberg. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, so als altes Nordlicht. Ne? Schrotzberg, ja, für alle anderen Nordlichter, das liegt südlich von Würzburg und ganz in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber. So. Und ihr bei Hagro, ihr fertigt und vertreibt Textilien für Corporate Fashion. Bin ich noch richtig unterwegs? Perfekt. Ja. Vielen Dank. Jochen, wir haben uns vor einiger Zeit getroffen, und zwar als ich da mal bei euch mit einer Gruppe zusammen hospitieren durfte, wie ihr denn so im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs seid. Und uns wurde schon gesagt, dass ihr da eine ganze Menge macht, und ich war total gespannt. Zuerst wurden wir erstmal durch eure tollen Büroräume geführt, und was mir da so aufgefallen ist, alles extrem schick, total modern, viel kreativer Platz, viel kreative Spaces, wie man das so macht. Und dann bin ich also im riesigen Yoga-Raum vorbeigeführt worden auf dem Weg in eure Kantine oder ins Firmenrestaurant.
Esszimmer heißt es.
Ja, guck mal. Ja. Und da dachte ich mir so, wow, ne? Also Nachhaltigkeit und Corporate Fashion, das scheint ja für euch aufgegangen zu sein.
Ja.
Liege ich da richtig?
Ja, da liegst du richtig. Ist na klar, jetzt, wenn du jetzt, erstmal herzlichen Dank, dass ich Gast sein darf in deinem Podcast, Jens. Und ich kann mich noch gut an deinen Besuch bei uns erinnern, mit deinen anderen Kolleginnen aus dem Nachhaltigkeitsmanagement. Ja, die Frage kommt immer wieder, geht es auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit? Logisch sind ja als Ökonomie und Ökologie und Soziales ist ja eine dieser Triple Buttons, wenn man noch nach diesem für mich etwas veralteten Prinzip der Nachhaltigkeit denkt, zählt da klar Wirtschaftlichkeit auch dazu. Und oder was heißt auch dazu, ist ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Das kommt immer darauf an, wenn du jetzt vor der Linse hast. Du hast jetzt mich als Nachhaltigkeitsmanager vor der Linse und dann sage ich, na klar, ja, das geht auch, weil wir ein nachhaltiges Unternehmen sind, deshalb kaufen wir viele Artikel. Wenn du jetzt meinen Kollegen aus dem Vertrieb dabei haben hättest, der würde na klar sagen, ja, das liegt alles an unserer guten Vertriebsstruktur, an unseren tollen Fachhändlern, mit denen wir zusammenarbeiten. Wenn du jetzt jemanden aus dem Produkt holst, der würde sagen, ja, das liegt an unserer tollen Qualität und an unserem Farbmanagement, dass wir so erfolgreich sind. Letztendlich, glaube ich, ist es ein Zusammenspiel von allem. Und es war, ist auch ein Grund für uns gewesen, warum wir gesagt haben, wir arbeiten an einer integriert nachhaltigen Geschäftsstrategie. Wir wollen weg davon, dass das Thema Nachhaltigkeit als solitäre Säule gesehen wird, sondern dass Nachhaltigkeit in alle Bereiche unseres Unternehmens automatisch mit einfließt. Also letztendlich arbeite ich mit meiner Kollegin Anna und mit unserer Mitarbeiterin Famke daran, dass es uns irgendwann gar nicht mehr gibt. Also dass das Unternehmen keinen Nachhaltigkeitsmanager mehr hat.
Okay, schafft ihr euch selber im Unternehmen ab. Ich hoffe, da braucht ihr noch ein paar Tage für. Also, nee, hoffentlich schafft ihr das schnell, aber irgendwie wäre es auch schön, wenn du dann wahrscheinlich akku erhalten bleibst. Was wünscht man da? Jetzt bringst du mich in Verlegenheit.
Ja, das ist immer eine gute Frage. Also, wir hatten, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Wir haben, als wir angefangen haben, unsere integrierte nachhaltige Geschäftsstrategie zu entwickeln, haben wir mit allen Bereichsleitern eine Auftaktveranstaltung gemacht. Und alle Bereichsleiter mussten eine Präsentation machen, wo sie die Hacko in 5 bis 10 Jahren sehen. Mhm. Und Anna und ich haben keine Präsentation gemacht, also meine Kollegin Anna und ich, wir leiten gemeinsam den Bereich Nachhaltigkeit, Verantwortung, Innovation. Wir haben keine eigene Präsentation gemacht, sondern wir haben nur gesagt, unser Ziel ist es, dass es uns in der Funktion nicht mehr gibt. Was danach kommt, also war ein bisschen idiotisch von uns selber, in welche Richtung wir dann tätig sind, keine Ahnung. Aber das Ziel muss eigentlich sein, dass das Thema Nachhaltigkeit das neue Normal ist und dass es überall mitschwingt. Und dass es keine eigene Nachhaltigkeitsabteilung mehr benötigt, die sagt, achte mal auf das und das, achte mal beim Einkauf auf das und das, sondern dass es automatisch intrinsisch in allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitschwingt.
Super. Da würde ich gerne gleich noch mal ein bisschen mehr zu fragen, aber vorher vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück. Corporate Fashion, das ist, wenn ich das unter Arbeitskleidung zusammenfasse, ist es treffend oder ist es zu stark vereinfacht?
Entschuldigung, Jens, es ist nicht treffend. Wir sprechen auch nicht, also wir speziell sprechen nicht von Corporate Fashion, sondern von Corporate Wear. Fashion ist ein bisschen Fast Fashion konnotiert. Und okay. Wir reden auch nicht von Arbeitsbekleidung, sondern wir sprechen von Unternehmensbekleidung. Also wir sind dann einer der führenden Anbieter für Corporate Wear in der Dachregion. Und wir machen quasi aus Mitarbeitern Teams. Also stell dir vor, eine Bäckerei bei dir in Hannover ums Eck. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragt jeder, was er gern tragen möchte, dann hast du ein uneinheitliches Bild. Das wirst du heute nirgends mehr eigentlich finden, weil alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein orangenes T-Shirt anhaben, wo das Logo der jeweiligen Bäckerei aufgedruckt ist oder eingestickt ist. Und wir bieten quasi das T-Shirt an oder das Poloshirt und daraus wird dann ein Corporate Wear-Teil, in dem es veredelt wird und die Firma dann das eigene Logo drauf platziert, am besten noch in der Firmenfarbe, die T-Shirts sind. Und dadurch bilden wir quasi Teams und stärken so die Identifikation auch mit dem Unternehmen.
Okay, wieder was gelernt, dass es Corporate Wear heißt. Super. Also T-Shirts, Polos und alles andere, was man sieht, ja, beim Bäcker, Arztpraxen und Co., wo das Team einheitlich auftritt, das bekommen wir bei euch.
Genau.
Da frage ich mich, du hast vorhin schon gesagt, das muss ja vieles stimmen. Ne? Dass ihr nachhaltig seid, ist sehr schön, aber die Qualität muss ja auch passen und das Gesamtprodukt muss passen. Nur weil es nachhaltig ist, reicht es vermutlich nicht, dass ein Kunde kauft, wenn der Rest nicht passt. Aber wie ist denn das? Wonach suchen eure Kunden? Kommen Kunden auf euch zu, weil ihr eine richtig gute Qualität habt, weil die T-Shirts, die Polos richtig geil halten? Oder werdet ihr wirklich gefunden und angefragt, weil ihr nachhaltig seid? Habt ihr das mal beobachten können? Oder was ist der Hauptgrund?
Da gibt es, wie immer, ganz viele Antworten drauf. Ich glaube, unser Slogan heißt Hacko hält seit 1969 und in diesem hält steckt eigentlich unheimlich viel. Also das kommt von Haltbarkeit, also was unsere Textilien anbelangt. Wir haben eine sehr langlebige, haltbare Textilien, also sehr hochwertige Textilien. Wir versuchen darauf zu achten, dass bei der Entwicklung der Textilien und bei der Produktion eben das Thema Haltbarkeit und damit na klar auch eine Nachhaltigkeit schon mitschwingt oder mit inkludiert ist. Wir nutzen nur langstabige Baumwolle. Das heißt, wir haben schon von Haus aus eine höhere Qualität. Dadurch kann das Textil auch öfters gereinigt werden. Was vor allem, wenn jetzt unsere Textilien werden viel in der Industrie getragen, Industriewäsche geeignet sind. Das heißt, die können mehrere Waschgänge durchlaufen. Das ist der eine Punkt. Der Nachhaltigkeitsabteilung bei Hacko gibt es jetzt seit 9 Jahren, seit ich da bin. Davor hat man zwar auch schon vieles gemacht, aber nie darüber berichtet. Und der Wunsch kam aus unserem Fachhändler, schafft, die gesagt haben, ihr macht so viel, redet auch endlich mal drüber und tue Gutes und sprich darüber, alte PR-Weisheit. Und dann haben wir eben angefangen, mit meiner Einstellung damals auch das Thema Nachhaltigkeit auch mehr nach außen zu tragen. Und ja, da passiert unheimlich viel. Und ich glaube mittlerweile auch durch Fridays for Future und die jüngere Generation ist auch das Thema Nachhaltigkeit viel mehr auch im Relevant-Set von vielen Leuten, die eben darauf achten möchten, unter welchen Bedingungen wird mein Textil produziert. Und da sind wir ziemlich gut unterwegs, auch da Lösungen zu bieten.
An dieser Stelle möchte ich mal kurz reingehen und mich bedanken dafür, dass wir immer mehr werden. Wir sind eine kleine, feine Community, die stetig wächst. Wir bei Nachhaltig im Mittelstand. Inzwischen haben wir auch eine Plattform im Netz, wo wir uns vernetzen können und uns fachlich austauschen. Schaut mal nach unter nachhaltig-im-mittelstand.de. Vernetzen könnt ihr euch auch mit mir direkt, am liebsten auf LinkedIn, da bin ich ganz rege unterwegs. Und da freue ich mich auch über eure Nachrichten zu diesem Podcast, was euch gefällt, was ihr gerne noch hören möchtet. Ja, oder vielleicht auch, wenn ihr selber eine tolle Geschichte habt, die ihr hier in unserer Community teilen möchtet. Und wo ihr dann vielleicht auch helfen könnt, da wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr unterstützt, diesen Podcast bekannter zu machen. Wenn ihr auf Spotify hört, das ist ganz einfach. Dort lasst ihr dann sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und das Gleiche könnt ihr auch unter Apple Podcasts machen. Dort gibt es die Möglichkeit, die 5-Sterne-Bewertung abzugeben, aber auch einen Kommentar zu schreiben. Das hilft ungemein, dieses kleine Podcast-Projekt ja zu einem größeren zu machen, bekannter zu werden. So, okay, das soll reichen und jetzt zurück. Klingt so ein bisschen, als ob ihr schon sehr, sehr lange die sehr gute Qualität habt. Haco hält, ne? Seit den 60ern, was du gerade gesagt hast. Und dann war das Thema Nachhaltigkeit stärker zu forcieren. Wahrscheinlich klingt gerade so, aber der nächste Schritt der Produktentwicklung oder der Überzeugung. Ich sehe dich jetzt nicht den Kopf schütteln. Lass uns gleich tiefer reingehen.
Viele Unternehmen sagen ja mir, ja, das liegt in unserer DNA, Nachhaltigkeit. Und ist das das ist so einfach hergeschwätzt, sagt man es bei uns, also einfach herausgesagt, so, das liegt in der DNA des Unternehmens. Naja, wenn ich jetzt, wir haben langjährige Mitarbeiter, die schon seit 30 Jahren im Unternehmen sind, die sagen ja, früher war das auch schon so, da hat sich der Harry Groll, daher kommt der Name Hakko, Harry Groll und seine Frau Marianne, die haben sich um uns Mitarbeiter halt gekümmert, da war das alles wichtig, wir waren wie eine Familie und sind es heute noch. Also da wurde das Thema Nachhaltigkeit auch viel mehr auf den Standort fokussiert und auf die Mitarbeiter. Und klar, wir haben jetzt seit über 25 Jahren arbeiten wir mit unserem Partner in der Türkei zusammen, seit über 24 Jahren mit unseren Produzenten in Bangladesch. Das sind schon auch Held, langjährige Partnerschaften, die da entstanden sind, wo ein großes Vertrauen da ist. Der Fokus früher war eher auch, habe ich ein haltbares Produkt in erster Linie und wie geht es den Mitarbeitern hier am Standort? Mhm. Und klar, man hat schon immer auch geguckt, was passiert eigentlich in unserer Lieferkette, aber wenn man zu sich selber ehrlich ist, hat man erst so wirklich seit 12, 15 Jahren sich wirklich damit Gedanken gemacht, wie können wir die Sozialstandards bei unseren Produktionspartnern anheben, die ja nicht einen unwesentlichen Anteil daran haben, dass wir erfolgreich sind. Weil die machen die Produktion. Und da haben wir jetzt, wir kennen unsere Lieferkette sehr genau. Wir sind jedes Jahr mindestens einmal bei unserem Produzenten vor Ort. Wir sind seit 2021 Mitglied der Fairware. Das ist die Fairware Foundation, ist die größte oder bekannteste Multi-Stakeholder-Initiative in der Textilbranche, die auch sehr hohe Standards hat. Da haben wir jetzt jüngst den Leader-Status nach 3 Jahren erreicht, was für uns, na klar, sensationell ist, dass wir so schnell diesen Status erreicht haben. Was für uns aber auch Bestätigung ist, dass wir vieles gut machen, gleichzeitig aber auch Motivation, diesen Status jetzt auch weiterhin zu bewahren. Und das ist auch ein Teil der Wahrheit, dass es eben wichtig ist, auch was passiert eigentlich in der Lieferkette.
Okay, ich meine, dass ihr vieles gut macht. Gestern wurde ja deine Kollegin Anna, gestern oder vorgestern war es, ausgezeichnet, ne, als Sustainability Managerin von den Susty People, also wurde halt ein kleines Award bekommen für ihr Engagement und herausragende Erfolge, so steht's auf deren Webseite drauf. Also ist ja schon mal so ein kleiner Adelschlag oder also tue Gute, sprich darüber und ich fand es gerade unglaublich bescheiden, wo du sagtest, seit 10-12 Jahren seid ihr in dem Thema Nachhaltigkeit erst so richtig dran, dass ihr in die Lieferkette reingeht. Erst seit 10-12 Jahren. Es gibt, glaube ich, ganz viele Textilanbieter, Produzenten, wo man sich wünschen würde, dass die schon 10 Jahre dran sind. Gefühlt.
Ja, das stimmt, aber das ist halt auch vielleicht ein Teil darin begründet, dass wir ein NOS-Anbieter sind. Also wir machen ein T-Shirt und dieses T-Shirt machen wir halt seit 10 Jahren mehr oder weniger unverändert, immer in der gleichen Farbe, im fast immer gleichen Schnitt. Der Schnitt wird ein bisschen adaptiert, je nachdem. Also wir sind keine Fashion, keine Mode, die neue Trends braucht, die vielleicht mit den neuen Trends auch wiederum einen neuen Produzenten braucht, die in andere Länder gehen muss, weil es dort noch billiger ist als in den Ländern, in denen man schon produziert. Also das ist auch ein Stück weit unserem Geschäftsmodell einfach geschuldet, dass wir eben so langjährige Partnerschaften haben. Und wir haben da klar Interesse daran, dass in Bangladesch oder bei unseren Produktionspartnern keine große Fluktuation ist, weil die Näherinnen ja auch eine Kompetenz aufbauen, um dafür zu sorgen, dass unsere Textilien unsere Textilien einfach eine hohe Qualität haben. Deshalb möchte ich da jetzt gar nicht irgendwelchen anderen Fashion-Marken oder Modemarken ans Bein pinkeln. Im Gegenteil, ich glaube, dass die alle sehr aktiv sind. Also spätestens seit 2013, als Rana Plaza passiert ist, als das Gebäude zusammengestürzt war und es in allen Nachrichten kam, unter welchen Bedingungen produziert wird, das war ein Game-Changer in der Textilbranche. Und das haben mittlerweile alle auf dem Schirm. Und durch die Regularien, die jetzt vor der Tür stehen oder die schon verabschiedet sind, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und was da alles kommt, muss man sich auch, ob man will oder nicht, man muss sich damit beschäftigen. Wir wollten uns schon immer damit beschäftigen. Uns liegen die Menschen, vor allem unserer Chefin, der Frau Kroll, Carmen Kroll, liegt der Mensch sehr am Herzen. Und der Mensch hört eben nicht an den Grenzen von Schrotzberg auf, sondern im Gegenteil. Es geht in Laos los, es geht in Bangladesch los, es geht in Kambodscha los, in der Türkei. Und das ist immer schön, auch in die Länder zu reisen und zu sehen, was wir bewirken können und was wir noch alles vor uns haben, auch zu ändern oder zu verbessern.
Jetzt hast du die Carmen Kroll, also eure Geschäftsführerin, schon erwähnt. Sie gehört ja zur Familie Kroll, ganz klar. Das heißt, seit ein Familienunternehmen. Und es wird ja immer unterstellt, dass Familienunternehmen eigentlich lieber, gerne eher in die Nachhaltigkeit gehen als andere Betriebe, weil die an dem Fortbestand des Unternehmens mehr Interesse haben oder weil es einfach unglaublich hilft, wenn es inhabergetrieben ist. Ich würde gerade sagen, was kannst du auf diese Frage antworten? Ja, das ist so wahrscheinlich, ne?
Ja, es ist für uns ein großes Glück, dass wir kein Shareholder-Value-getriebenes Unternehmen sind oder wie auch immer. Wir haben Carmen Kroll an der Spitze. Wir müssen auch keine Budgets irgendwie verabschieden, Anna und ich, aus dem Nachhaltigkeitsbereich oder auch andere Kollegen, sei es aus der Digitalisierung. Das ist hier sehr kurze Wege, wenn wir ein Projekt haben und denken, dass es sich positiv auszahlt auf das Unternehmen, dass es sich positiv auszahlt auf die Menschen in der Lieferkette, dann kriegen wir da relativ schnell ein Go. Und das macht es na klar einfach. Wir hatten jetzt gestern eine Veranstaltung, unser viertes Impact Barcamp, zu dem wir immer 40 Nachhaltigkeitsmanagerinnen und Manager aus der Textilbranche einladen. Also das sind alle da. Da ist Hugo Boss da, da ist Mark Kane da, da sind unsere Mitbewerber dabei, Schöffel, Birbam Prönen, da ist Snipes dabei, ein Schuhhersteller. Also ein unheimlich buntes Feld an großen, bekannten Marken, kleinen Nischenmarken. Da tauscht man sich auf Nachhaltigkeitsebene aus, weil wir alle die gleichen Herausforderungen haben. Und das ist, jetzt habe ich die Frage vergessen, aber genau, und da ist es häufig so, ja, wir kriegen das Budget dafür nicht genehmigt oder wir brauchen, das dauert bei uns ein halbes Jahr, bis die Budgetierung steht und wir müssen das begründen und alles drum. Und dann denke ich mir immer, Mensch, wir haben es echt gut. Also wir haben einfach eine Chefin, die da dahinter steht und die die uns auch ein Vertrauen schenkt und sagt, wenn wir aus dem Bereich denken, dass es gut ist, dann macht's einfach mal. Also dieses einfach mal ausprobieren und daraus dann zu lernen, das ist ein sehr großes Glück, das wir haben.
Mhm. Ja, auf eurer Webseite habe ich dann halt, also an sehr prominenter Stelle ist dann halt auch ein Zitat. Ich kürze das mal kurz für mich sprachlich. Da steht, ihr möchtet zum nachhaltigsten Anbieter von Corporate Fashion werden. Dieses Ziel setzen wir in allen Unternehmensbereichen um. Und daneben ist ein Bild von der Carmen Kroll und eins von dir, so als Statement. Das ist vorab. Ja, ja, auf der Webseite.
Muss ich gleich mal gucken.
Also steht ihr auf jeden Fall klar dahinter oder positioniert euch dann auch gleich mit eurem Gesicht. Du bist damit dabei. Und dann geht's noch weiter. Also das setzt du in Unternehmensbereichen um. Denn was wir machen, machen wir gründlich. Mhm. Das fand ich so, ja, so super. Ne? Und wenn, dann richtig. Nicht halbherzig, sondern wenn, dann all in. Fand ich großartig. Und das drängt ja nach der Frage, ne? Was macht ihr denn gerade gründlich? Wo seid ihr gerade richtig dran? Was in der Umsetzung?
Ja, was wir gründlich machen. Ich glaube, das ist, ja, das ist auch ein bisschen, also wir sind keine Schwaben, wir sind Hunloher Franken, aber dieses gründlich hat ja auch irgendwie so ein bisschen so eine schwäbische Mentalität irgendwie. Bringst du jetzt echt auf den falschen Fuß, aber wir machen halt viele Sachen, die wir machen, versuchen wir richtig, also einfach richtig zu machen und auch alle mitzunehmen. Also wenn ich jetzt in Bangladesch bin, ich war jetzt die letzten 9 Jahre, ich bin jetzt seit 9 Jahren bei Hackrom, ich war die letzten 9 Jahre 7 Mal in Bangladesch und das ist für mich eine stetige Lernreise. Man kommt da als Nachhaltigkeitsmanager und ich war, bin ja ein Frischling in diesem Bereich, ich komme ja ursprünglich aus dem Journalismus und aus dem Marketing und war für mich so ein kompletter Seitenwechsel. Und im Marketing ging es immer darum, wir brauchen 3 Kampagnen, eine geile, eine langweilige und eine, die man rausstreichen kann. Und die setzen wir übermorgen. Und mit diesem Mindset bin ich auch ins Nachhaltigkeitsmanagement reingegangen, habe gesagt, ja, komm, das machen wir übermorgen. Das funktioniert auch in Bangladesch irgendwas. Und es war für mich hart, ausgebremst zu werden und erstmal zu lernen. Ich bin in einem anderen Kulturkreis, ich habe es mit anderen Menschen zu tun und auch nicht so aufzutreten, wie jetzt kommt der allwissende Europäer und will mir erklären, wie der Hase zu laufen hat in Bangladesch.
Hast du vorhin mal gesagt, dass ihr damals, das klang nach so einem Learning, mit eurem westlichen Wissen dann in die Welt gezogen seid und versucht habt, Dinge anzupassen oder die Weisheit aus Deutschland nach Bangladesch zu tragen und es schien nicht ganz so passend zu sein, habe ich zwischen den Zeilen rausgehört. Oder ist es so einfach, unsere Arbeitsstandards in die Welt zu übertragen, in die Lieferkette? So, hallo, willkommen in der 4-Tage-Woche und 30 Tage Urlaub, bezahlte Krankheitstage, was sicherlich sehr schön wäre, nur vermutlich funktioniert so nicht, oder wie habt ihr euch dem angenähert?
Nee, das meine ich eben. Also es funktioniert nicht, wenn wir denken, wir nehmen jetzt alles, was hier in Deutschland gut funktioniert und transferieren es in unsere Produktionsländer. Egal, ob es jetzt Türkei ist, Bangladesch, Laos oder wo auch immer Textilien oder andere Waren produziert werden. Ich glaube, das ist die große Herausforderung im Nachhaltigkeitsmanagement, dass man eben ja, wie ich schon sagte, dass man eben die Leute mitnimmt und auch deren Bedürfnisse abfragt und nicht einfach was überstülpt, was die halt machen, damit der Kunde, in dem Fall wir, zufrieden sind, aber es eigentlich gar nicht leben, sondern es halt einfach machen, damit wir einen Haken dran setzen können. Und das ist einfach der falsche Weg. Also nur rüber zu gehen, um irgendeine Checkliste abzuhaken, macht keinen Sinn. Also es geht darum, wirklich für einen Impact, für eine Veränderung zu sorgen. Und das ist das meine ich damit, dass man eben da einen langen Atem braucht und viel Geduld und es eben nicht hoppladihopp, so wie ich vorhin sagte, mir entwickeln als Marketingmensch habe ich eine Kampagne entwickelt und die würde dann halt auch relativ schnell umgesetzt. So funktioniert Nachhaltigkeitsmanagement nicht. Also man braucht einen langen Atem, man muss Geduld mitbringen, man muss auch ab und zu mal Sachen liegen lassen, um sie dann vielleicht ein Jahr später wieder neu anzugehen, weil sich bis dahin eben das Mindset oder die Einstellung oder was auch immer geändert hat und es der richtige Zeitpunkt ist, es jetzt zu platzieren. Manchmal ist man vielleicht auch zu hastig und zu schnell und will zu viel und ja, das ist so eines meiner Learnings gewesen. Ich bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Typ und das muss immer am besten gleich sofort passieren und das funktioniert das als Nachhaltigkeitsmanager an alle, die da draußen Nachhaltigkeitsmanager werden wollen. Das funktioniert nicht. Man braucht Geduld und Zeit.
Ist dir dann noch ein weiteres konkretes Beispiel in Erinnerung geblieben, wo du dir dachtest, also wo du vielleicht so hastig reingegangen bist und dann gemerkt hast, jetzt muss ich kurz zurück und das müssen wir vorsichtiger angehen, was oder vielleicht eins, wo du dachtest, das kriegen wir jetzt gar nicht mehr gelöst und dann ging es doch noch auf, um es greifbarer auch zu machen?
Ja, wenn wir uns jetzt in der Textilbranche bewegen und es betrifft alle Textiler Deutschlands oder weltweit, zahlt keiner Exist, also kein Produktionspartner, kein Produktionsbetrieb in irgendwelchen Produktionsländern zahlt existenzsichernde Löhne. Das ist eine der größten Herausforderungen in der Textilbranche, dass existenzsichernde Löhne bezahlt werden, dass die Näherinnen und Näher von ihrem Lohn auch leben können. Und in Deutschland ist es in vielen Fabriken üblich oder in vielen Unternehmen üblich, es gibt 13. Monatsgehalt und das wird als Bonus oder wie auch immer ausbezahlt oder in Form von Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld. Und in meiner jugendlichen Naivität, die ich damals hatte, war halt der Gedanke, wir fliegen da nach Bangladesch, das sind 2000 Mitarbeiter und wir machen ein Kuvert und in jedem Kuvert sind $100 drin. Das ist mehr als der Monatlohn, einfach als Gratifikation. Und drücken das dieser 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Hand. Und es funktioniert einfach nicht. Also da hat unser Produktionspartner gesagt, es ist eine schöne Geste, aber es funktioniert nicht. Wie gesagt, ja. Warum nicht? Also es funktioniert bei uns auch. Ja, es mag bei euch funktionieren, bei uns funktioniert es nicht, weil eben beispielsweise rund um unsere Fabrik sind noch andere Fabriken. Dann kriegen die anderen Mitarbeiter von den anderen Fabriken mit, hier gibt es noch ein 13. Monatsgehalt, eine Gratifikation. Dann stehen morgen alle Mitarbeiter von den anderen Fabriken bei ihm vom Fabriktor und wollen bei ihm arbeiten. Dann schicken die anderen Unternehmer irgendwelche Schlägertrupps, weil sie es nicht cool finden, dass da mehr Gehalt bezahlt wird. Oder wenn das nicht passiert, hat er gemeint, 80% seiner Mitarbeiter wohnen rund um die Fabrik. Das spricht sich so schnell rum, da gehen die Mieten hoch, da gehen die Preise für die Lebensmittel hoch. Das können vielleicht meine Leute noch bezahlen, die anderen können es nicht mehr bezahlen. Also wir würden im Prinzip vielleicht auch soziale Unruhen in Kauf nehmen dadurch. Und der kritische Gedanke ist, wir halten uns damit einfach auch nicht an die Regeln. Und es kann sein, dass wir dann unsere Exporterlaubnis, unsere Betriebserlaubnis entzogen kriegen. Und dann kommt unsere Ware einfach nicht mehr aus dem Land und dann hat niemand was davon. Und wir haben dann mit der NGO, mit der Zivilgesellschaft uns, die in Bangladesch aktiv sind, haben wir uns dann austauscht und haben halt gesagt, wir würden das gern machen. Wir haben die Bedenken, da haben die gesagt, ja, das ist einfach so. Also der Gedanke ist zwar schön, aber es funktioniert nicht. Wir haben dann eben was anderes gemacht. Wir machen jetzt, wir haben einen Fonds gegründet. Aus diesem Fonds heraus können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Produktionspartners, wenn sie medizinische Unterstützung benötigen, sei es eine Brille oder dass sie zum Arzt müssen, können sie sich daraus bezahlen lassen. Das Krasseste war, wir haben eine Krebsbehandlung damit bezahlt. Oder es fängt auch an bei einer Brille, bei Kleinigkeiten. Also die können sich aus diesem Fonds mehr oder weniger bedienen. Das Nächste, was wir gemacht haben, ist, wir machen Eid-ul-Adha, das ist eines der größten Feste im Islam. Da kriegen alle Mitarbeiter von uns ein sogenanntes Eid-ul-Adha-Paket. Da sind dann 3 Kilogramm Reis drin, 1 Kilo Rind- oder Hühnerfleisch und Spielsachen für die Kids sind noch drin. Früher waren noch Hygieneartikel drin, Monatshygieneartikel und Seifen. Das machen wir mittlerweile nicht mehr, weil wir in der Fabrik Automaten aufgestellt haben, wo die Frauen kostenlos Menstruationsartikel sich ziehen können, damit sie eben sich Geld sparen können, keine Menstruationsartikel zu kaufen, sondern die kriegen sie kostenlos durch uns aus der Fabrik. Oder im schlimmsten Fall nehmen sie halt Textilreste, wenn sie ihre Tage haben, Periode haben, was ja auch nicht unbedingt die hygienischste Art und Weise ist. Und so versuchen wir eben diese ursprüngliche Art dieser Gratifikation in Form von Geld durch andere Wege wiederum zu schließen. Denn der nächste Gedanke, an dem wir jetzt aber auch schon seit 1,5 Jahren arbeiten, ist, dass wir einen eigenen Shop in der Fabrik aufmachen, wo wir Waren subventioniert durch uns verkaufen, sodass quasi in diesem geschützten Rahmen der Fabrik die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter günstiger einkaufen können. Und damit es keine Probleme gibt, ist der Gedanke, wir kaufen die Waren von den Händlern, die außerhalb der Fabrik leben. Von denen kaufen wir sie ab und verkaufen sie hier intern quasi subventioniert wieder weiter. Mhm. Da sind wir jetzt gerade dran, wie wir sowas denn umsetzen können. Und das sind all solche Wege, wo man manchmal ein bisschen kreativ sein muss, um ja, solche Lücken eben zu schließen.
Ja, spannend. Also ich glaube, mich hätte es auch erwischt, dass ich da mit einem Geldbeutel mit Kuverts, mit Geschenken hingefahren wäre, mit Geldgeschenken und wäre wahrscheinlich in die gleiche Falle da getappt. Interessant ist, dass Sachleistungen mal dann komplett akzeptiert werden in dem Umfang.
Ne? Jens, das war auch meine Reaktion sozusagen. Sachleistung, ja, das geht. Das ist wieder was anderes. Das ist keine Kohle.
Okay. Schön, dass das geht und toll, dass er das alles macht. Aber es drängt jetzt mal aus so einem wirtschaftlichen Aspekt so die Frage auf, macht ihr das, weil ihr gut Menschen seid oder hat das auch einen Impact auf das Business, auf euren wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland, in der EU, wo ihr vermutlich hauptsächlich eure Produkte vertreibt?
Also das Schöne ist, seit über 50 Jahren gibt es unser Unternehmen und jeder kann zu jedem Zeitpunkt, wo er dazu kam, sagen, seit ich dabei bin, läuft der Laden richtig gut, weil wir immer jedes Jahr mehr, wenn man es nur in Umsatz macht, mehr Umsatz machen als die Jahre zuvor. Wir sind keine Gutmenschen. Also irgendwie sind wir ja schon Gutmensch, aber der Begriff an sich finde ich einfach schwierig. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Motivation unserer Chefin, wirklich für Impact zu sorgen in den Produktionsländern. Und vor allem in Bangladesch, das ist unser Herzensland, da dafür zu sorgen, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besser geht und dass wir da einfach nachhaltiger, ist jetzt blöd, gell? Aber dass wir da halt wirklich dafür sorgen, dass da was passiert und dass es da vorangeht. Ob sich das jetzt wirtschaftlich bei uns bemerkbar macht, weiß ich nicht. Also wir haben alle Zertifizierungen, die man braucht. Bei öffentlichen Ausschreibungen tun sich unsere Fachhändler einfacher, bei Ausschreibungen teilzunehmen, weil wir eben Fairware-Mitglied sind, weil wir GOTS-zertifizierte Ware haben, weil wir GAS-zertifiziert sind, weil wir Cotton Made in Africa machen. Also da ist, glaube ich, schon so ein vieles trägt damit bei, dass wir oder unsere Fachhändler bei der einen oder anderen öffentlichen Ausschreibung vorne dort sind oder mit dabei sind. Aber inwiefern jetzt tatsächlich unser Nachhaltigkeitsengagement sich auf die Wirtschaftszahlen auswirkt, bin ich mir gar nicht sicher, ob sich das messen lässt. Das ist aber auch nicht unsere Triebfeder. Also ich glaube, der Antrieb ist wirklich eine lebenswerte Zukunft für alle zu schaffen.
Ja. War jetzt auch sehr provokant von mir gefragt. Wobei, ich glaube, was wirklich hilft, und das habe ich dadurch, dass ich bei euch zu Besuch war, nochmal richtig deutlich gemerkt, auch wenn ich vorher vielleicht wusste, wenn ich mir hier ein T-Shirt kaufe für 3, 4, 5 oder auch für 10 €, dass das vielleicht nicht sonderlich nachhaltig produziert worden ist oder welche Bedingungen dahinter stecken, also was passieren muss, damit ein T-Shirt zu dem Preis verkauft werden kann, hat man vielleicht mal gehört, aber so richtig im Bewusstsein hat man es nicht, wenn man dann die Kaufentscheidung trifft. Mir hat der Besuch bei euch sehr geholfen oder mich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen, worauf man achten kann und welchen Impact man da hat. Und zumindest kann ich mich selber sagen, dass ich inzwischen schon mehr darauf achte, dass ich ausschließlich meine Kaufentscheidung nach nachhaltigen Gesichtspunkten bei Kleidung treffe. Muss ich für mich gestehen, nö, bin ich noch nicht. Schlechtes Gewissen schwingt ab und an mit, auch nicht immer, aber es hat sich auf jeden Fall was geändert. Von daher finde ich es, also für mich jetzt persönlich, für Kaufen.
Ja, aber da bist du ja nicht allein, Jens. Also es gibt ja dieses Value-Action-Gap. Also wenn man jetzt 10 Leute fragen würde, wie wichtig ist dir Nachhaltigkeit, dann würden alle sagen, ja, ist mir total wichtig. Und klar, ich will eine lebenswerte Zukunft für mich und vor allem für meine Kinder oder für meine Enkelkinder haben. Und wenn du denen dann an einer Banane oder einem Rindfleisch hinlegst, das regional, biologisch, unter Demeter-Bedingungen, was weiß denn ich, produziert wurde. Und das kostet das Kilo, ich weiß gar nicht, was ein Rindfleisch kostet, aber 19 €. Und du hast ein konventionelles, das 10 € kostet, dann greifen halt wahrscheinlich die meisten noch zu dem günstigen. Okay, bei Lebensmitteln ist man vielleicht schon ein bisschen weiter, weil man sich das ja seinem Körper zufügt. Bei Textilien würde ich jetzt behaupten, wenn da jetzt ein T-Shirt liegt, das Fairwear zertifiziert ist, also für gute, hohe soziale Standards in der Konfektion steht und es auch noch GOTS zertifiziert ist, also der höchste Standard für Biobaumwolle, und das kostet 19,90 Euro und ich habe das identische weiße T-Shirt nebendran liegen und halt blablablups für 9 Euro, dann greifen 9 von 10 Leuten, würde ich behaupten, zu dem günstigeren. Und das ist einfach diese Value-Action-Gap, diese Lücke. Klar habe ich die hohen Werte, aber letztendlich tut sie auch das für 9 Euro.
Naja, also auf jeden Fall aber auch gut zu wissen, dass ich meinen Corporate Wear halt auch nachhaltig einkaufen kann und auch in einem hohen Qualitätsstandard. Ich glaube, da dürften sich auch viele Unternehmen drin wiederfinden. Oder tun es ja offiziell, ne? Weil, kommen wir mal zum Einstieg zurück, wenn man eure Büros sieht und den Yoga-Raum und das Esszimmer, ne? Scheint, dann gibt euch der Erfolg ja recht, dass ihr da auf einem guten Weg seid oder auf dem richtigen Weg. Ja, aber
das hat auch ein Stück weit was zur Mitarbeiterbindung zu tun. Also du warst ja in Schrotzberg, wir sind in the middle of nowhere. Also da ist nix und wenn man nach Schrotzberg reinfährt, denkt man im ersten Moment, wo bin ich denn eigentlich hier? Und wir haben mittlerweile 204 Mitarbeiter hier am Standort, oder wir haben 204 Mitarbeiter und wir haben eine überschaubare Fluktuation und ich glaube, da tragen eben viele Dinge dazu bei und das sind es eben auch, dass wir eine eigene Kantine haben mit 2 eigenen Köchen, die regional und überwiegend versuchen, biologisch zu kochen. Dann gehört dazu, dass wir einen Sportraum haben. Wir haben eine eigene Agro-Akademie mit Aus- und Weiterbildung. Wir müssen uns den Nachwuchs zum Teil auch selber heranziehen, weil wir sind halt nicht hip und in Berlin oder in Köln oder in München. Wir sind Schrotzberg in der Hohenloher Ebene, wo viele Urlaub machen und es toll finden, aber um wirklich High Potentials zu kriegen, die hier arbeiten wollen, ist es halt anstrengend und muss man halt mittlerweile als Arbeitgeber manchmal ein bisschen mehr bieten als nur ein Tischkicker.
Also auch ein wichtiger Punkt, ich meine, dass die Nachhaltigkeit auch die Arbeitgeberattraktivität erhöht. Logisch.
Ne, das ist ja auch ein wichtiger Punkt für das Thema Nachhaltigkeit, dass wie viel Wissen habe ich eigentlich am Standort und was mache ich für meine Mitarbeiter? Und es wird hier unheimlich viel für die Mitarbeiter gemacht, es ist aber auch vieles eben von Carmen Kroll getrieben, dass wir quasi die Familie ist immer ein bisschen blöd, aber wir sind die Agro-Familie.
Die Agro-Familie. Okay, Jochen, vielen Dank für die Einblicke. Ich finde es echt spannend, was ihr alles macht und ich bin mir sicher, ich werde noch eine ganze Menge von euch hören, weil seid ihr lange nicht am Ende. Was wird noch einiges kommen. Für heute müssen wir leider Schluss machen oder zum Ende kommen. Aber abschließend, hast du einen Tipp oder welchen Tipp hast du für alle Mittelständler, die sich vielleicht jetzt gerade erst auf den Weg machen, nachhaltiger zu werden? Wie kommt man gut ins Doing? Was wären so die ersten Schritte, wenn man sich jetzt auf eine nachhaltige Reise macht? Was möchtest du denn mitgeben?
Ich würde gerne mitgeben, dass es gar nicht weh tut, sich damit auseinanderzusetzen. Und letztendlich muss man sich gezwungenermaßen auch ein Stück weit damit auseinandersetzen, weil halt immer mehr Gesetze kommen. Das ist schade, dass es so ist. Also es wäre schöner, es würden mehr intrinsisch motivierte Leute sein, die das machen. Aber ich würde einfach den Tipp geben, einfach mal anfangen, sich Gedanken zu machen, ganz basic auch mal vielleicht Mitarbeiterumfrage zu machen, was wünschen sich eigentlich die Mitarbeiter? Vielleicht auch mal zu gucken, wie beziehe ich eigentlich Strom? Habe ich schon die Möglichkeit, erneuerbare Energien zu nutzen? Nutze ich schon Ökostrom? Mische ich schon Biogas bei? Einfach so Quick Wins, die man hat, nutzen. Und dann glaube ich, dass es auch immer mehr junge Arbeitnehmer gibt und Arbeitnehmerinnen, die Lust drauf haben, auch wirklich was zu verändern und vielleicht einfach auch jemand mal zu empowern, um dem die Möglichkeit zu geben und das Vertrauen zu schenken, dass er sich damit auseinandersetzt. Es gibt wunderbare Ausbildungen berufsbegleitend, zum Beispiel den CSR-Manager bei der IHK in Mittelfranken. Und mittlerweile bieten sie mehrere IHKs an. Es gibt berufsbegleitende duale Studiengänge. Vielleicht einfach auch mal so überlegen, ob man jemanden aus der Organisation oder eine neue Einstellung wagt. um das Thema Nachhaltigkeit zu machen. Weil letztendlich ist es, trägt es zum Gewinn bei. Also es wird eine lebenswertere Zukunft für alle werden und zur Mitarbeiterattraktivität, zur Arbeitgeberattraktivität trägt es auch bei, weil ich glaube, dass immer mehr jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch gern bei Unternehmen tätig sind, das sich mit dem Thema auseinandersetzt. Was hinterlasse ich eigentlich für einen Fußabdruck und gern sinnstiftend agieren wollen. Und ja, also es ist, finde ich, nie zu spät und ist immer ein Gewinn für alle. Wenn irgendjemand deiner Zuhörerinnen und Zuhörern sich auf den Weg machen will, kannst du gerne den Kontakt von uns teilen. Also wir sind offen für alles. Wir wollen gern andere inspirieren, den gleichen Weg zu gehen wie wir. Und sind alle herzlich eingeladen, nach Sturzberg zu kommen oder zum Telefonhörer zu greifen.
Perfekt. Ich verlinke euch auf jeden Fall in den Folgenotizen, dass man euch da findet. Und ja, fasst das mal zusammen. Was hast du gesagt? Einfach anfangen tut gar nicht weh, man kann nur gewinnen. Dann habe ich so die letzten Sachen. Vielen Dank, Jochen, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung.
Ich hoffe, wir hören das bald mal wieder. Mach's gut.
Sehr gern. Danke. Tschüss.
Jetzt habe ich mich noch schnell von Jochen verabschiedet und noch kurz gesprochen. Und mich bedankt zu den ganzen Einblicken, die er uns gegeben hat und nimmt seinen Aufruf zum Vernetzen durchaus ernst. Hagro ist sehr offen und sehr willig, sein Wissen zu teilen über das Thema Nachhaltigkeit, natürlich ganz besonders in der Textilindustrie. Weil die machen deutlich mehr und haben viel, viel mehr Projekte, als wir es hier in den letzten 30 Minuten angerissen haben. Natürlich sind sie auch offen, wenn ihr nicht aus der Textilwirtschaft kommt, mit euch zu sprechen. Ich meine, mich haben sie ja auch eingeladen. Also Kontaktdaten findet ihr in den Folgenotizen, die LinkedIn-Profile ja und die Webseite von Hagro, die es vielleicht noch nicht selber gefunden haben. Und wo wir bei Webseiten sind, noch einmal der Hinweis, ne? Wir bauen unsere Community weiter aus unter www.nachhaltig-im-mittelstand.de findet ihr unsere kleine Community, die gerade wächst, wo wir den Austausch mit angehenden Nachhaltigkeitsmanagerinnen suchen und mit allen anderen Personen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen beschäftigen. Schaut vorbei, meldet euch da an und ich freue mich, wenn wir dort demnächst auch noch tiefer in den Austausch gehen. Und das war's für heute für Nachhaltig im Mittelstand und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute!